Es war natürlich, diese Ampelkoalition war natürlich keine Liebesheirat. Aber all die, die auch bei uns meinen, mit der Union wäre es denn dann besser gegangen, muss ich sagen, Freunde, was für ein Gedächtnis habt ihr.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Mein heutiger Gast kennt Köln gut, ein ganzes Leben und ein ganzes Unternehmerleben lang. Und doch hat er seit einigen Jahren auch eine gute Außenperspektive auf die Stadt. Als Bundestagsabgeordneter ist Reinhard Huben 23 Wochen im Jahr in Berlin aktiv. Im Gespräch berichtet er, wie er auf die aktuelle Wirtschaftspolitik von Köln blickt, wie sich das Leben als Oppositions- und Regierungspolitiker unterscheidet und warum die Ampelkoalition halten muss. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln unplugged und begrüße ganz herzlich Reinhard Huben, Bundestagsabgeordneter, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Geschäftsführer eines Familienunternehmens hier in Köln. Schön, dass Sie da sind, Herr Huben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, Herr Huben, ich frage alle meine Gäste einmal am Anfang nach Ihrem Lieblingsort in unserer Stadt. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Das Gerionskloster, Rückseite von St. Gerion, weil ich in der Nachbarschaft in der Propsteigasse groß geworden bin. Ja. Und es ist eine wunderbare romanische Kirche. Inzwischen ist das auch ein schön gestalteter Platz.
Ich würde sagen, trotz Umbau der letzten Jahre immer noch.
Ja, und wenn Sie da sitzen, dort gibt es auch ein Lokal bei schönem Wetter mit einem Glas Wein. Das hat schon sehr, sehr viel Lebensqualität, schon fast italienischen Charme.
Ja, haben wir tatsächlich, glaube ich, ein oder zweimal schon gehabt hier von Gästen im Podcast. Auf der anderen Seite, wie sieht's aus? Welcher Ort Ihrer Meinung nach hat in Köln den größten Verbesserungsbedarf?
Ja, immer noch die gesamte Situation Breslauer Platz, also die Johannesstraße dort, die Unterführung unter den Gleisen des Hauptbahnhofs, auch schon reichend geruchstechnisch ist das dort ja problematisch. Und auch die Situation mit dem sogenannten oder Müllsack, der ja eigentlich nur ein paar Jahre bleiben sollte und ich glaube jetzt irgendwie nicht nur volljährig, sondern schon richtig erwachsen ist. Ja. Das ist eine, finde ich, nicht befriedigende Situation. Hat es ja auch schon die unterschiedlichsten Wettbewerbe zu gegeben. Aber wie so manche Dinge in Köln ist man da nicht zu Potte gekommen.
Ja, genau. Wäre eine gute Überleitung zum ersten Thema, weil zu dem Thema und zum Standort und zum Punkt Provisorien, die vielleicht länger wären in Köln, würde ich gerne einmal kommen. Ich glaube, Sie hatten sich auch jetzt vor kurzem nochmal geäußert. Wir sprechen gerade in Zeiten, wo durchaus einige Unternehmen in Köln sich schwer tun oder sich mit der Stadt zunehmend schwer tun. Wir haben relativ aktuell die Nachrichten von Ford. Wir haben DVK, die um ein Hochhaus kämpft in der Nähe des Zoos. Und wir haben die Lufthansa, die, glaube ich, jetzt nach langen Jahrzehnten auch Köln sozusagen offiziell den Rücken kehren will. Genau. Und Sie hatten, glaube ich, gesagt, dass die Stadtspitze relativ nachlässig umgeht mit den Unternehmen. Wie ist Ihr Blick auf das, was hier in Köln gerade passiert?
Ja, die Stärke Kölns ist ja eigentlich, dass wir sehr viele unterschiedliche wirtschaftliche Aktivitäten hier haben und deswegen Krisen häufig hier in Köln nicht so deutlich wahrgenommen werden. Das hat aber in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass es einen gewissen Kehrmich nicht dran gibt. Wer sich denn in Köln engagiert, wer zahlt wirklich Gewerbesteuer, wer bietet eine große Zahl von Arbeitsplätzen und ich habe den Eindruck, die Stadtführung hat das einfach als gegeben wahrgenommen, dass eher Unternehmen nach Köln kommen, als zu schließen oder wegzuziehen. Und es kommt ja im Moment knüppeldick mit Ford, mit der Lufthansa, Sie haben es angesprochen. Und wenn dann jemand in Köln etwas machen will, wie die DEVK, dann ist die Kommunikation offensichtlich sehr, sehr schwer. Und ich meine, wir haben eine Wirtschaftsförderung, wir haben einen Dezernenten für das Thema Wirtschaft, wir haben eine Oberbürgermeisterin und eigentlich hätte ich mir etwas mehr Einsatz gewünscht, auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit, dass man erstens sich freut, wenn jemand da ist, aber dass man auch ein bisschen kämpft darum, dass jemand, wenn er nachdenkt, wegzuziehen, doch nochmal zu sagen, hör mal, können wir nicht irgendwas tun, dass du doch hier bleibst, denn insgesamt halte ich Köln für einen attraktiven Standort.
Genau, das wäre die Frage, was sind dann tatsächlich die Argumente, was könnte eine Stadt auch tatsächlich tun, um Schwergewichte, aber auch vielleicht kleine Unternehmen zu halten?
Na, im ersten Schritt öffentliche Wahrnehmung. Ich weiß ja nicht, wie viel Gespräche die Stadtspitze mit großen und mittelständischen Unternehmen in Köln führt. Ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen Rathaus einerseits und Industrie- und Handelskammer, aber auch den Handwerkern nicht so intensiv ist. Man ist freundlich indifferent. Das ist so mehr mein Eindruck. Und wenn man sich trifft, dann vielleicht übermorgen Weiberfassnacht beim Empfang im Rathaus. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Gelegenheiten und Themen, wo man Wirtschaft einfach mehr wahrnimmt.
Mhm. Sie haben über viele Jahre auch quasi Politik der Stadt mitbestimmt oder mitgestaltet im Rat. Sie haben es gerade schon angedeutet, was wären denn die Stärken, was wäre das Potenzial der Stadt, das man vielleicht auch stärker betonen könnte, stärker betonen müsste?
Na, wir haben den Riesenvorteil, dass wir unheimlich viele Ausbildungsstätten haben, Universitäten, Fachhochschulen, spezielle private Schulen. Es kommen immer junge Leute nach Köln. Jedes Jahr kommen einige 10.000 junge Leute nach Köln und es gibt ja den sogenannten oder Klebeeffekt, dass man sagt, ein Drittel derjenigen, die mal in eine Stadt kommen, um dort zu lernen, ob nun Uni oder Fachhochschule oder Berufsausbildung, die bleiben dann auch dort. Und deswegen haben wir da einen Riesenvorteil, dass schon mal die Leute überhaupt kommen. Es gibt ja viele Gegenden in Deutschland, die kämpfen ja darum, dass Menschen überhaupt sich in den entsprechenden Orten ansiedeln. Das ist Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei ist, wir sind eine tolle Messestadt. Das heißt, auch international kommen unheimlich viele Menschen nach Köln. Mhm. Internationale Aussteller, vielleicht Aussteller, die noch einen Europa-Standort oder einen Deutschland-Standort suchen. Wo sind da die Aktivitäten, dass man auf einer großen internationalen Messe mal als Wirtschaftsförderung guckt und sagt, wer kommt denn da eigentlich? Kennen wir die? Gibt es da ein Potenzial? Sollten wir da nicht Gespräche führen? Und trotz aller Kritik ja auch, die Lage der Stadt ist in Deutschland und in Westeuropa natürlich auch hervorragend. Wir haben ein Straßennetz, wo wir, wenn es nicht gerade Schlaglöcher oder einen Stau gibt, ja sehr schnell in allen wichtigen westeuropäischen Metropolen eigentlich sind. Wir haben einen starken Eisenbahnstandort, wir haben einen Flughafen, der unheimlich wichtig ist für gerade auch für Logistik, für Fracht. Das sind ja alles Potenziale, die da sind. Mhm. Aber heben wir diese Potenziale wirklich so, wie wir es könnten? Und da setzt meine Kritik an, kümmert euch mehr um diese Themen, führt einfach viel mehr Gespräche. Ich weiß noch, das war noch bei, ich glaube, der letzten Stadtspitze, wo es mal Differenzen gab zwischen Rewe und der Stadt Köln und dann von Rewe gesagt wurde, ja, also wir sitzen zwar hier nur 500 Meter vom Rathaus entfernt, aber von der Stadtspitze haben wir keinen gesehen bisher. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Und der Blick schärft sich dann, wenn man beruflich, sage ich mal, woanders ist, eben in Berlin. Die Kölner sind sich leider oft selbst genug.
Mhm. Okay. Und das reicht dann im Standortwettbewerb irgendwann nicht mehr aus.
Das reicht dann auch und man kennt sich und man hilft sich. Und es gibt ja eine Art, ich sag mal, rheinischen Kapitalismus, das hat viele Vorteile, aber ein bisschen mehr Blick nach außen, bisschen mehr gucken, nicht nur, was wir alles Tolles machen und Tolles haben, sondern andere haben ja auch gute Ideen. Man muss nicht alles neu erfinden, man kann auch manchmal gut kopieren. Also deswegen meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial, was nicht in der Form gehoben wird, wie man es heben könnte. Und je länger wir darüber reden, fallen mir natürlich auch noch die Städtepartnerschaften ein. Okay. Auch nochmal ein Potenzial.
Ja, okay. Also nochmal global die Vernetzung stärken und etwas weiter nutzen. Okay. Genau, ich habe schon die Verbindung oder das Engagement von Ihnen im Rat angesprochen. Jetzt darüber hinaus sozusagen ist ja das, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, im Prinzip das ganze Leben, was sich in Köln mehr oder minder abgespielt hat, jetzt natürlich mit Berlin seit einigen Jahren daneben. Tatsächlich sind Sie ja, glaube ich, auch direkt nach dem Studium schon in das damals elterliche Unternehmen eingetreten, Arnold Huben. War das schon immer klar für Sie, dass das so beginnt, so losgeht, so passiert, das Erwerbsleben?
Nein, ich bin zur Schule gegangen und bis in die Mittelstufe hinein ohne richtige Idee. Mhm. Und ich habe mir dann in der Oberstufe die Frage gestellt, möchtest du dich in eine mehr oder minder große Organisation hineinbegeben, wo Dritte doch sehr viel über dich bestimmen? Mhm. Oder möchtest du natürlich auch abhängig von Kunden, Banken und Mitarbeitern, aber möchtest du eigentlich dein Leben lang so arbeiten, dass am Ende du selbst die Entscheidung triffst, ob man nun etwas macht oder nicht? Wie man reagiert, was für ein Ton im Arbeitsumfeld gepflegt wird und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich für ein BWL-Studium entschieden, auch mit dem Ziel, dann in die Firma einzutreten. Mhm. Und da hat mich, die Jüngeren kennen das gar nicht mehr, was das ist, hat mich die ZVS, die Zentrale Vergabestelle für Studienplätze, ja, in Dortmund nach Siegen verschickt und dann habe ich 4 Jahre in Siegen im Siegerland verbracht. Mhm.
Und dann quasi mit Abschluss zurück.
Zurück
nach Köln. Was haben Sie damals quasi vorgefunden auch als Unternehmen? Ich glaube, gegründet ja damals sozusagen kurz nach dem Krieg auch tatsächlich. Und was ist dann in den Jahren, Jahrzehnten auch entstanden? Also wie hat sich die Firma auch weiterentwickelt unter Ihrer Ägide?
Ja, dazu muss man wissen, mein Vater war ein klassischer Handelsvertreter, ein Industriehandelsvertreter, einer Vertriebsform, die es heutzutage kaum noch gibt. Das heißt, große Industrieunternehmen verteilen ein Netz von Handelsvertretungen, entweder mit oder ohne Lager, über Deutschland. Das war in den 50er, 60er, 70er Jahren üblich. Das wurde dann aber in den 70er Jahren auch weniger. Also es war ein Handelsvertretergeschäft. Das heißt, man verkaufte auf fremde Rechnung. Mhm. Ja, also wir hatten Ware an Lager, aber die Ware gehörte uns nicht. Und wir verkauften die Ware, aber wir schrieben gar nicht die Rechnung. Und es war eben regional begrenzt. Es war eben ein definiertes Vertretungsgebiet, das war das Saarland, das waren Teile von Rheinland-Pfalz und ich sage mal so etwas blumig, das Rheinland, also Kleve gehörte dazu, aber Siegen gehörte nicht mehr dazu und Düsseldorf gehörte nicht dazu, aber Neuss, also ganz, ganz kleinteilig aufgeteilt und ich habe dann erstens einen Teil der Handelsvertretung drangegeben, gekündigt. Und wir haben dann umgestellt auf Distribution. Das heißt, wir haben Ware eingekauft und selbst verkauft auf eigene Rechnung. Und vor allen Dingen haben wir es, ich sage mal, in den 10 Jahren von 1983 bis 1993 geschafft, uns deutschlandweit breit zu machen. Das heißt, von einem regionalen Handelsvertreter zu einem nationalen Distributor, dann kam ja auch die deutsche Einheit dazu, das hat uns natürlich auch nochmal einen Schub gegeben. Und wir haben dann in unserer Nische, in der Lichttechnik, uns auch immer breiter, mit einem breiteren Produktprogramm etablieren können. Und so ist dann die Firma gewachsen.
Wahrscheinlich aber auch eine spannende Phase, wenn ich es überlege. Auch da glaube ich ja viel Konsolidierungsdruck, B2B-Plattformen, die irgendwie entstehen, damit so ein Profil dann sich dauerhaft zu behaupten, oder?
Ja, natürlich. Und ich sage mal, die letzten 3-4 Jahre sind auch nicht leicht gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg, das verbunden auch mit einem gewissen technologischen Wandel, weg von der, ich sag mal, allen bekannten Glühbirne hin zu LED-Technologie. Also diese Branche ist in Bewegung.
Okay, Sie haben ein bisschen schon angedeutet, aber was hat für Sie und was macht auch jetzt den Reiz aus des Unternehmerdaseins?
Ja, es gilt immer noch das, was vor 40 Jahren galt. Du bist zwar vielleicht der kleinste Fürst im ganzen Land, aber am Ende entscheidest du selbst, wo du mit deiner Firma hingehen willst, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest, welche Produkte, welches Programm dir als sinnvoll und erfolgreich erscheint. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn du in einem tollen, großen Unternehmen bist, aber dann gibt es eben 3 Etagen über dir, die dann sagen, ach Herr Huben, das Produkt, was Sie da vorgeschlagen haben, da glauben wir nicht dran. Oder der Mitarbeiter Meier, den wollen wir eigentlich nicht mehr, obwohl ich vielleicht davon überzeugt bin, dass er erfolgreich sein kann im Vertrieb. Oder eben Entscheidungen, die dann in Großkonzernen auch passieren, wo du ja überhaupt gar keinen Einfluss mehr hast. Ich meine, wir reden gerade über Ford.
Klar.
Da sind ja auch viele gute, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber da wird dann in Dearborn eine Strategie festgelegt. Und dann kommt das eben in Köln an und wird umgesetzt.
Okay. Das heißt, auch nie bereut, nie schwach geworden über die Jahre, was sozusagen andere Möglichkeiten angeht, auch wenn es mal schwierig ist oder schwierig war.
Nein.
Okay. Ja. Wir haben sozusagen über die erste Lebensentscheidung schon gesprochen, Anfang der 80er Jahre ins Unternehmen einzutreten. Ich glaube, ähnlichen Zeitraum fiel auch Ihr Eintritt bei der FDP, glaube ich, oder?
Ja, ich kam eben aus Siegen und hatte mir vorgenommen, also solange du dein Studium nicht fertig gemacht hast, keine Ablenkung, weil auch der Abstand zwischen meinem Vater und mir sehr groß war. Das waren 47 Jahre und also ich musste dann auch schnell in die Firma rein, weil er eben ja am Rande seiner Leistungsfähigkeit auch einfach war. Er war dann 70 Jahre alt und nur mit einer Niere, also auch krank, und da war einfach der Druck, schnell fertig zu werden. Deswegen habe ich gesagt, solange du nicht diesen Schein hast, dieses Diplom, solange machst du auch nichts anderes. Und das vergisst man heute auch, wir hatten ja die Wehrpflicht. Und um diese 2 bis 3 Semester zu sparen, habe ich mich schon als Schüler für den 10 Jahre Katastrophenschutz verpflichtet. Das musste ich sowieso schon nebenher machen, neben dem Studium. Und ich habe auch während des Studiums in der Firma schon gearbeitet. Und da war also dann kein Platz für Politik. Und als ich dann nach Köln zurückkam, habe ich mir die Frage gestellt, okay, willst du aber ausschließlich nur ökonomisch unterwegs sein und den ganzen Tag nur Firma machen? Und weil wir ein relativ politischer Haushalt waren, habe ich gedacht, okay, du probierst jetzt 2 Sachen. Du gehst in die FDP und du gehst zu den Wirtschaftsjunioren. Und die Wirtschaftsjunioren, da ist der Funke irgendwie nicht so richtig rübergesprungen. Und bei der FDP eben schon. Ja, dann kommen natürlich auch so andere Dinge hinzu. Ich habe meine Frau da kennengelernt. Da haben sich die jungen Liberalen ja Anfang der 80er Jahre auch gerade gegründet. Also da habe ich dann auch, ich sag mal, Guido Westerwelle kennengelernt und viele andere, die dann auch eine politische Karriere gemacht haben. Und das war einfach dann spannend und auch mal eine Abwechslung zum anderen Thema.
Aber das war klar, wenn also Partei ausprobieren, dann die FDP.
Meine erste politische Tat war 1972, als Zwölfjähriger. Damals wurden ja die Gimmicks der Parteien noch nicht verschenkt, sondern verkauft. Habe ich mir für 50 Pfennig einen Button gekauft, Willi wählen. Das war ja die Wahl nach dem konstruktiven Misstrauensvotum von Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Also das war die erste Tat, die ich getan habe. Aber mit dem Abgang von Helmut Schmidt und mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass die Sozialdemokratie vielleicht eine vernünftige Außenpolitik und damals auch noch eine vernünftige Deutschlandpolitik gemacht hat, aber eben nicht so eine gute Wirtschaftspolitik. Hm. Deswegen bin ich dann lieber zur FDP gegangen. Das war auch richtig so.
Ja, okay. Und auch da dann aber sozusagen über die wahrscheinlich trotzdem noch gut gefüllten Wochen irgendwann dann ja die Idee, dann ja wirklich auch für viele, viele Jahre sich hier auch erstmal kommunalpolitisch zu engagieren.
Ja, kommunalpolitisch sich zu engagieren, aber das war immer irgendwie vereinbar. Mhm. Das war natürlich eine mehr Anstrengung, wenn Sie so, ich will jetzt nicht von so Spitzenzeiten reden, aber wenn Sie so 50, 55 Stunden Firma machen und dann sich eben noch 15, 18 Stunden Ehrenamt dazu, das ist schon ein Brett, was man da bohren muss. Aber ich habe das ja erwähnt, ich habe meine Frau bei den jungen Liberalen kennengelernt. Die war auch immer politisch und ist auch heute noch politisch aktiv, auch ehrenamtlich eben auf Ratsebene. Und wir beide sind, glaube ich, gut organisiert und haben das dann alles irgendwie umeinander machen können und auch mal mit Zeiten, wo man mal weniger macht und auch mal mehr. Und so haben wir also Firma, Praxis, zwei Kinder und politisches Engagement irgendwie doch übereinander bekommen.
Ja. Es gibt ja immer mal wieder auch Ideen, Vorstöße, wo eben gesagt wird, in so Städten wie Köln würde es gar nicht mehr gehen als Ehrenamt, die Ratstätigkeit. Wie ist da Ihr Blick drauf?
Also ich fände es auf jeden Fall richtig, wenn die Fraktionsspitzen, also je nach Größe, entweder nur der Fraktionsvorsitzende, bei größeren Fraktionen dann vielleicht auch eine begrenzte Anzahl von Stellvertretern und die Fraktionsgeschäftsführer, wenn die in großen Städten, ich sag mal, wo ist da die Grenze, vielleicht 250.000 Einwohnern, das würde ich schon professionalisieren. Mhm. Ich meine, wir haben ja in Köln bei den Sozialdemokraten und der Union immer so die Effekte gehabt. Die haben dann ein Landtagsmandat bekommen, also Norbert Burger war dann MDL, damit er bezahlt wurde, damit er vernünftig OB sein konnte. Bernd Pettelkau war ja bis zur Landtagswahl jetzt auch MDL. Also diese Quersubventionierung im politischen Betrieb finde ich verkehrt. Das finde ich so ein bisschen unehrlich. Ich fände es besser, wenn man sagen würde, okay, die werden ausgestattet, denn wir müssen uns ja vor Augen halten, Köln hat mehr Einwohner als das Saarland und fast so viele Einwohner wie Mecklenburg-Vorpommern. Und Köln hat eine Wirtschaftskraft, die größer ist als die vom Saarland und auch die größer ist als die von Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen. Und das sind eben, das sind Bundesländer, die haben voll professionalisierte Landtage und das ist meiner Meinung nach eine schiefe Verteilung von Geldern. Also eine Stadt wie München, die machen das ja auch noch ehrenamtlich. Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Nürnberg. Leipzig, Dresden, das sind ja doch schon Dickschiffe. Mhm. Und nur weil es eben kommunal ist, soll man dann das ehrenamtlich machen. Oder das Ratsmitglied macht dann halt weniger. Mhm. Und dann ist immer der Kampf natürlich gegen die Verwaltung. Und wenn man da nicht gut vorbereitet ist, zieht man oft den Kürzeren. Also deswegen eine Teilprofessionalisierung finde ich auf jeden Fall richtig. Hm.
War für Sie schon immer, schon länger der Reiz dabei, Politik dann auch nochmal wirklich ja hauptberuflich zu machen, wie es dann 2017 auch begonnen hat?
Nein, ich habe mir das so mit Mitte 40 habe ich mir das mal überlegt, ob ich das machen möchte. Und das war dann aber von der familiären Situation so, da waren dann die Kinder so gerade aus der Grundschule raus und es machte auch, das sage ich auch ganz offen, wenn man 40 Jahre lang in einer Firma ist, dann gibt es Zeiten, da hat man mehr Spaß, mhm, und dann hat man mal Zeiten, da hat man auch weniger Spaß, aus unterschiedlichen Gründen. Ist der Erfolg nicht da? Oder ist alles so knirschig im Moment? Oder hat man Stress mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und dann gibt es eben Zeiten, da fluppt es und dann sagt er, alles klasse. Und in der Zeit war es wirklich so, dass ich dann gesagt habe, du machst das ehrenamtlich, das ist auch gut so und lass es. Und habe mich dann auch nicht weiter bemüht. Und ich sage auch jedem, der es hören oder nicht hören möchte, ich bin nur deswegen in den Deutschen Bundestag gekommen, weil wir eben 2013, ob nun verdient oder unverdient, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ich sage, ein bisschen verdient war es, sind wir halt aus dem Bundestag rausgeflogen und da hat sich in der FDP auch nochmal die Stimmung geändert und es ist auch ein bisschen nochmal geguckt worden, brauchen wir nicht eine breitere Mischung an Typen. Mhm. Und dann war es eben auch so, dass gesagt wurde, nein, ein Mittelständler auf der Landesreserveliste, das ist für uns ja der entscheidende Faktor, nicht der Wahlkreis, ein Mittelständler auf unserer Landesreserveliste NRW ist vielleicht doch nicht so schlecht. Und dann habe ich eben einen relativ guten Platz bekommen, das ist der intern sogenannte oder 5%-Platz, der Platz 8 in NRW, mhm, wenn wir 5% schaffen, dann ist man drin. Also das heißt, entweder die FDP ist drin, dann ist man dabei, oder sie ist eben nicht drin. Und so bin ich dann 2016 von meinem Kreisverband hier vom Bezirk aufgestellt worden und auch auf Landesebene gewählt worden und bin eben seit 2017 MdB und wirtschaftspolitischer Sprecher. Mhm. Und jetzt auch in der zweiten Runde, der zweiten Legislaturperiode für mich auch noch Obmann im Wirtschaftsausschuss. Das ist so eine mehr organisatorische Aufgabe, die man da dann im entsprechenden Fachausschuss übernimmt.
Hm. Ja. Wie sah das dann tatsächlich aus, dieser Wechsel von, Sie haben gesagt, dann viele, viele Jahre, Jahrzehnte quasi mit doch Hauptfokus eben auf das Unternehmen. Wie organisiert man sich dann, wenn auf einmal Politik dann der Beruf ist?
Ich habe natürlich erstmal gefragt, ob ich darf. Ja, ich habe meine Frau gefragt, machst du da mit, trägst du das mit? Ich bin 23 Wochen im Jahr nicht zu Hause und ich habe natürlich auch in der Firma darüber debattiert, ob das denn klug ist, wegzugehen. Und ich habe das Glück, dass unser zweitgeborener Sohn da schon in der Firma drin war, zwar noch am Anfang, mhm, und muss sagen, das war vielleicht für uns beide auch ganz gut, dass er zwar ins Unternehmen eingestiegen ist, aber der Vater nicht die ganze Zeit dabei war. Mhm. Und er ist inzwischen auch Prokurist im Unternehmen. Und ich glaube, das hat mir auch ein Stück Ruhe an der Stelle gegeben. Mhm. Und am Anfang, die ersten 3 Monate, das wissen Sie vielleicht noch, war es ja mit der Regierungsbildung sehr schwer. Da war dann auch in Berlin relativ wenig los. Und ich habe dann scherzhaft nach 10 Wochen gesagt, doch immer, bis auf die Fahrerei ist das ja weniger Arbeit als im Rat der Stadt Köln. Mhm. Das hat sich dann aber schlagartig geändert. Ja. Und ich bin jetzt noch auf 20%, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das im Laufe des Jahres auch noch weiter reduziere.
Also 20% im Unternehmen noch?
Ja. Gerade.
Mhm. Okay, ja. Sie gehören ja tatsächlich auch, glaube ich, habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen geguckt, aber als, glaube ich, Unternehmer auch durchaus noch einer Minderheit an, dann im Bundestag. Wie ist da der Blick drauf? Spürt man das, dass diese Themen vielleicht bei vielen Juristen oder Beamten manchmal verloren gehen? Oder wie ist da Ihr Blick drauf?
Ja, ich würde da noch auf einem anderen Niveau ansetzen. Mhm. Es ist schön, wenn Sie mit Menschen debattieren, die irgendwo, irgendwann mal in der Arbeitswelt überhaupt tätig waren.
So schlimm?
Ja, was heißt so schlimm? So ein beschränktes Bild auf Realitäten. Und ich sag mal, ich freue mich über jeden Sozialdemokraten, der in einem Unternehmen war und im Betriebsrat gesessen hat. Der hat einen ganz anderen Zugang zu ökonomischen Themen als jemand, der studiert hat, erfolgreich, dann vielleicht in irgendeiner Verwaltung war oder als Pädagoge unterwegs war. Und dann in den Bundestag kommt, der Erfahrungshorizont ist so ein ganz anderer. Und das merkt man dann manchmal auch bei Debatten über Sachthemen, wo man einfach erkennt, dass bestimmte Gesprächspartner im Grunde das Problem gar nicht erfassen. Und das kann ich Ihnen noch nicht mal übel nehmen. Hm.
Ja, aber in der Biografie nicht vorkam quasi.
Ja.
Sozusagen, die nächste Frage wäre, was macht den Reiz aus und was sind die frustrierenden Momente in diesem Abgeordnetenleben? Das klang jetzt so ein bisschen schon nach den frustrierenden Momenten oder was sind es noch Punkte?
Naja, wenn man lange genug Kommunalpolitik gemacht hat, gibt es bestimmte Mechanismen, die man kennt, an die man sich gewöhnt hat. Und es gibt, so wie im Rat der Stadt Köln, auch im Deutschen Bundestag, so bestimmte Typen auch, wie sie argumentieren. Das ist nicht schwer und auch nicht so richtig neu. Was neu ist, womit man sich intellektuell auseinandersetzen kann, was dann aber über die Länge schon frustrierend ist. Was Sie in der Opposition machen, landet alles im Papierkorb. Mhm. Sie können die tollsten Ideen haben, Sie schreiben Anträge über Seiten und es sind wirklich manchmal vielleicht auch gute Sachen dabei. Aber Sie sind halt Opposition und deswegen wird das abgebügelt. Mhm. Also das größte Glück, was Ihnen noch geschehen kann, ist, dass Sie 3 Monate später das als Vorschlag der Regierung wiederfinden, leicht paraphrasiert und mit einer anderen Überschrift und mit einem anderen Briefkopf und es wird dann durchgesetzt. Mhm. Also das muss man einfach abkönnen, dass man inhaltlich sich abrackert in der Opposition, aber praktisch nichts umsetzt. Was mir immer Freude macht, und das hat mir eben in der Zeit der Opposition auch sehr geholfen, ich rede gerne im Plenum, kann das nicht genau beschreiben, aber ich habe da einfach Freude dran, auch wenn ich weiß, dass bis auf das Tortenstück der FDP die meisten anderen es ja nicht hören wollen, aber das hat mich in der Zeit der Opposition immer irgendwie nach oben gebracht. Und ich sag mal, wenn Sie mal den Finger in die Wunde legen können und die Regierung an einem bestimmten Punkt treiben können und es wird medial auch aufgenommen. Und sie sehen ihren eigenen Namen. Wir Politiker sind ja alle durchgehend uneitel. Und deswegen freut man sich natürlich, wenn dann möglichst noch in einem hochklassigen Medium oder gar im Fernsehen man zitiert oder befragt wird. Dann Rollenwechsel, Regierung. Natürlich viel mehr Druck. Druck von der Presse. Druck durch den Ablauf. XY-Gesetz muss bis dann und dann fertig sein. Die ganze Zeit, die man braucht, um sich in einer Koalition abzustimmen. Und natürlich das Wissen auch, dass eben jetzt jede Entscheidung, die du fällst, die du ja mitträgst, die wirkt. Die hat ja eine Wirkung. Ja, so wie man sich in der Opposition darüber beschwert, nie setze ich was durch, hat man natürlich in der Regierung den Druck, alles das, was jetzt beschlossen wird, kommt irgendwie an. Und dann muss es doch bitte möglichst gut und richtig sein. Also schon ganz, ganz extreme Veränderung, und ich bin auch glücklich, dass ich es sozusagen jetzt in der Reihenfolge erlebt habe, weil ich jetzt auch Leute, Abgeordnete, gerade aus der Union, miterlebe, dass sie nach über einem Jahr ihre Rolle immer noch nicht gefunden haben. Und ich glaube, das ist auch vor allen Dingen, je mehr, ich sag mal, Legislaturperioden man gewöhnt war, eigentlich immer am Drücker zu sein und immer wichtig zu sein, nach was, 16 Jahren. Es ist natürlich auch ganz schwer. Ich meine, Mitleid ist sicherlich nicht das richtige Wort, aber ein Verständnis dafür, dass das ein schwerer Schritt ist, eine harte Veränderung, das ist schon da. Ja. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man dann auch noch als Abgeordneter tatsächlich bestimmte Themen entscheidend mitgestaltet hat. Und auf einmal ist es Gesetz oder wird umgesetzt. Das ist natürlich dann schon hoher Grad an Freude an Politik.
Woran denken Sie da? Auch wenn wir auch an das letzte Jahr vielleicht zurückdenken, wo viel also passieren musste?
Wo ich mir einen Teil des Erfolges oder der Durchsetzung an den Hut stecke, ist das Handelsabkommen mit Kanada, CETA. Das habe ich mit Kollegen, also nicht alleine, das habe ich mit Kollegen reinverhandelt in den Koalitionsvertrag. Also ich war in der Gruppe Wirtschaft drin, und da haben wir eben über Handelsverträge gesprochen, und da haben wir es eben platziert, CETA, nicht mit so ganz großer Begeisterung gerade unseres grünen Koalitionspartners, aber wie gesagt, wir haben es vereinbart und jetzt haben wir es eben umgesetzt. Eine Kleinigkeit vielleicht bei der Außenwirtschaftsfinanzierung habe ich eingebracht in den Koalitionsvertrag, kommt jetzt, war, weiß ich nicht, 20 Jahre lang nicht zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium zu klären. Das ist jetzt gelungen, und damit kommt man nicht in die Geschichtsbücher. Aber für einen selbst, sag mal, du warst davon überzeugt, dass es richtig war, du hast es eingebracht und jetzt wird es gemacht. Das ist natürlich schon schön.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also manchmal kann man ja bei Äußerungen von noch FDP-Politikern durchaus den Eindruck bekommen, dass es reines, pures Leid ist, in dieser Koalition noch mit drin zu hängen. Aber gestalten ist schon besser?
Na, gestalten ist schön, solange man sich darauf verlassen kann, dass die Dinge, die man verabredet hat, auch umgesetzt werden. Und ich halte auch gar nichts davon, irgendetwas da schlecht zu reden. Das wollen die Menschen auch nicht hören. Es war natürlich keine, diese Ampelkoalition war natürlich keine Liebesheirat. Aber all die, die auch bei uns meinen, mit der Union wäre es denn dann besser gegangen, muss ich sagen, Freunde, was für ein Gedächtnis habt ihr. Das ist eine Vereinbarung auf 4 Jahre, auf Zeit, und dann entscheidet der Souverän neu, und dann müssen wir gucken, was politisch geht. Mhm. Am Ende muss man ja Mehrheiten organisieren. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, da irgendwie so dran rumzujammern. Wir haben diese Koalition gemacht, weil andere auch nicht möglich waren, weil die CDU-CSU in sich so zerstritten war. Im Grunde hat auch Markus Söder Herrn Laschet als Kanzler verhindert. Mhm. Und deren Zustand am Abend der Wahl war ja schon so, dass in der Berliner Runde Söder gesagt hat, ja, wir machen nichts. Und dann war die Frage, wollen wir jetzt das Land ewig in einem Schwebezustand belassen oder fangen wir an, ernsthaft zu verhandeln? Und alle drei Partner haben Erfolge im Vertrag und haben auch Kompromisse im Vertrag. Und dass mir meine Erfolge natürlich besser gefallen als die Kompromisse, die ich schließen muss, das ist klar. Aber ich sehe keinen Grund, deswegen zu sagen, nein, alles andere wäre viel schöner. Ich meine, wir haben Dinge als FDP durchgesetzt, die wir mit der Union nie hinbekommen haben. Mhm. Also muss man einfach sehen, die auch für uns explizit wichtig sind. Die Frage der kalten Progression, dass man das verändert, dass wir mal anfangen, zumindest in der Rentenversicherung, auch eine gewisse Kapitaldeckung einzuführen. Das sind ja Ur-FDP-Themen, die würden ja in einer anderen Konstellation nicht gelingen. Gesellschaftspolitische Sachen, die wir jetzt umgesetzt haben. Ich sage das auch als Mittelständler. Da ist ja viel Kritik geübt worden mit dem Bürgergeld. Ich finde es eigentlich gut, dass wenn ein Auszubildender bei mir, der aus einer Hartz-IV-Situation kommt, von den 800 Euro, die er im ersten Lehrjahr bekommt, eben 600 behalten kann. Hm. Und nicht nur 150. Ja, also das sehe ich als einen Fortschritt an. Auch wie gesagt, gerade als Unternehmer, wenn wir sagen, wir wollen die Menschen ermutigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann muss man ihnen doch Stufen und Brücken bauen, um am Ende für sich selbst sorgen zu können. Und nicht sozusagen das erste Mal, wenn sie ein bisschen Erfolg haben, ein bisschen Geld bekommen, dann sofort zugreifen. Mhm.
Das heißt, die 4 Jahre, die Vereinbarung auf Zeit, die schaffen sie als Ampel.
Ja, da kommt ja jetzt, das wussten wir ja nicht, als wir diesen Vertrag unterschrieben, da kommt jetzt noch eine besondere Situation dazu. Ich würde es als hochgradig, ja, ich benutze diesen Begriff jetzt mal, so als hochgradig unpatriotisch halten. Jetzt einer Situation, wo 1000 Kilometer von Berlin entfernt Krieg geführt wird, wir aus irgendwelchen Eitelkeiten heraus die Regierung verlassen würden. Also da würde ich jedem, also nicht nur, das gilt meiner Meinung nach nicht nur für die FDP, das gilt für die Sozialdemokraten und die Grünen genauso. Wir sind jetzt in einer staatspolitischen Verantwortung, da können wir nicht über Eitelkeiten und Mätzchen und du hast mir einen Schäufelchen geklaut, jetzt die Brocken hinschmeißen und dann einem Prozess von, dann müssten ja erst Koalitionsverhandlungen geführt werden, es könnten ja andere Konstellationen wieder zustande kommen, dann würde darüber verhandelt, das würde dann Wochen dauern, dann würde man feststellen, dass man sich nicht einig ist und dann würde man einen Wahlkampf beginnen. Ja, wer würde denn jemanden wählen, der jetzt aus einer Regierung aussteigt? Also das wäre politisch dumm, es ist aber, und das wiegt für mich schwerer, es ist auch staatspolitisch geboten, jetzt in dieser Konstellation möglichst erfolgreich für das Land tätig zu sein.
Herr Huben, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für den Besuch hier bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Wir hoffen, das Gespräch mit Reinhard Huben hat Ihnen einige interessante Einblicke gebracht. Wenn Sie Feedback haben, Kritik äußern wollen oder auch neue GesprächspartnerInnen vorschlagen mögen, wir freuen uns wie immer über eine Nachricht. Das alles gerne via LinkedIn über die Seite des Rotonda Business Clubs oder per Mail an podcast@rotonda.de. Kommende Woche darf ich hier im Podcast Yvonne-Therese Mertens begrüßen. Sie ist gewissermaßen Seriengründerin und berichtet bei Wirtschaft Köln Unplugged über ihren neuen Versuch, die manchmal schwerfällige deutsche Industrie zu digitalisieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!